Ich war nie besonders naturverbunden. Während andere beim Gedanken an dichte Wälder, frische Bergluft oder Vogelgezwitscher in Tagträume verfielen, verspürte ich dabei nur Unbehagen. Die Vorstellung, Stunden zu wandern, um auf einem einsamen Hügel in eine schweigende Landschaft zu starren, erschien mir seltsam. Vielleicht war es genau diese Abneigung, die meinen Vater dazu bewogen hatte, mich zu seiner Nachtschicht mitzunehmen. Sein Name war Seraphin. Seit ich denken konnte, arbeitete er als Ranger in einem abgelegenen Nationalpark, einem der ältesten und größten des Landes. Ich, Iljan Drovenko, war sein einziger Sohn. Unser Verhältnis war in den letzten Jahren schwierig geworden. Seraphin war wortkarg, schweigsam, manchmal beinahe abweisend. Meine Versuche, mit ihm zu reden, stießen meist auf Schulterzucken oder lange, unangenehme Pausen. Vielleicht war das der Grund, warum ich zusagte, als er mich fragte, ob ich ihn zu einer seiner Nachtschichten begleiten wollte. Vielleicht war es ein Versuch, uns wieder näher zu kommen. Vielleicht wollte ich nur verstehen, was er an diesem Ort fand, den ich immer gemieden hatte. Wir erreichten den Rand des Parks gegen 21 Uhr. Die Sonne war längst untergegangen und die Umrisse der Bäume zeichneten sich wie schwarze Nadeln gegen den dunkelblauen Himmel ab. Seraphin fuhr seinen alten Jeep mit geübter Ruhe über den schmalen Pfad, der sich durch die Schatten des Waldes wand. Nur die Scheinwerfer erhellten das Dickicht, tauchten Baumstämme in ein unnatürlich weißes Licht, das ihre Rinde wie knochige Haut wirken ließ. »Du musst wissen«, begann er, ohne den Blick von der Straße zu wenden, »dass das hier kein normaler Ort ist. Der Wald, er lebt auf eine Weise, die man schwer erklären kann.« Ich verzog das Gesicht. »Was meinst du damit?« »Du wirst es verstehen. Später.« Seine Antwort ließ mich mehr frieren als die kalte Nachtluft, die durch das leicht geöffnete Fenster strich. Es dauerte über 1,5 Stunden, bis wir die Hütte erreichten. »Und selbst dann«, sagte Seraphin, »seien wir noch nicht im Herzen des Waldes.« Der Gedanke, dass dieser endlos scheinende Wald noch tiefere, unzugänglichere Regionen hatte, ließ mich erschaudern. Die Hütte war klein. Eine einzige Glühbirne flackerte über der Tür. Zwei Wachhunde lagen angebunden auf der Veranda, doch sie blickten nicht einmal auf, als wir ankamen, als wüssten sie, dass diese Nacht wie jede andere war, oder dass es keinen Sinn hatte, Alarm zu schlagen. Bevor ich ausstieg, legte Seraphin mir eine Hand auf die Schulter. Sein Blick war ernst, seine Stimme gedämpft. »Es gibt Regeln, Iljan. Und du musst dich daran halten, auch wenn sie dir merkwürdig erscheinen.« Er reichte mir ein Stück Papier, darauf 10 handgeschriebene Punkte. Ich überflog sie flüchtig. »Gehe niemals allein in den Wald. Verlasse nie die markierten Pfade. Wenn du jemanden ohne Arm siehst, hilf ihm nicht.« Die Liste wirkte wie der Versuch, jemanden zu erschrecken. Ein makabrer Scherz. Ich schnaubte leise. »Ich bin kein Kind mehr, Seraphin. Du musst mich nicht mit Gruselgeschichten beeindrucken.« Er sah mich nicht an, sondern betrachtete weiter die Dunkelheit vor der Hütte. »Es ist kein Scherz.« Ich schwieg. Zum ersten Mal seit Jahren hatte ich das Gefühl, dass mein Vater Angst verspürte. Echte Angst. Wir betraten die Hütte. Sie war staubig, klein, nur notdürftig eingerichtet. Ein Tisch, 2 Stühle, ein kaputtes Fernsehgerät. Die Fenster waren mit dicken Holzrahmen versehen, die sich nicht öffnen ließen. Eine Falltür führte zu einer kleinen Plattform mit Ausblick über die Baumgrenze. Trotz der beengten Verhältnisse wirkte die Hütte wie eine Festung, ein Ort, an dem man sich verbarrikadieren konnte. »Hier verbringst du 8 Stunden jeden Tag?« fragte ich. Seraphin zuckte mit den Schultern. »Die meiste Zeit passiert nichts. Ich patrouilliere ab und zu, fahre herum, prüfe, ob Camper vom Weg abgekommen sind. Meistens ist es ruhig. Aber...« Er verstummte. Ich wartete, doch er sprach nicht weiter. Um 22 Uhr begann seine Schicht. Wir saßen nebeneinander, tranken still Orangensaft aus Dosen, eine Geste, die mich überraschte. Ich hatte dieses Getränk vor Jahren erwähnt und er hatte es sich gemerkt. Ein Teil von mir wollte glauben, dass dieser Abend uns näher bringen würde, dass der Wald nur Kulisse war. Doch tief in mir spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Etwas, das sich nicht mit bloßer Logik erklären ließ. Und während die Minuten verstrichen und die Stille dichter wurde, ahnte ich, die Nacht hatte gerade erst begonnen. Die Minuten in der Hütte verstrichen zäh wie dunkler Honig. Draußen herrschte eine solche Schwärze, dass die Welt hinter den Fenstern wie ausgelöscht wirkte. Nur gelegentliches Rauschen in den Ästen erinnerte daran, dass irgendwo da draußen noch Leben existierte. Oder zumindest Bewegung. Serafin hatte sich an den kleinen Schreibtisch gesetzt, auf dem ein Funkgerät, eine Taschenlampe und eine Thermoskanne standen. Ich blieb auf der harten Holzbank am Fenster sitzen, den Zettel mit den Regeln in der Hand. Die Schrift darauf war alt und leicht verschmiert, aber deutlich lesbar. Je länger ich die Liste anstarrte, desto weniger konnte ich sie als Scherz abtun. Regel 1. Gehe niemals allein in den Wald. Immer ein funktionierendes Kontaktgerät mitführen. Das war noch nachvollziehbar. Sicherheit, Kommunikation, kein Problem. Regel 2. Verlasse nie die markierten Pfade, es sei denn, du wirst ausdrücklich dazu aufgefordert oder verfügst über vollständige Ausrüstung. Klassische Vorschrift für Wanderer. Trotzdem irritierte mich die Formulierung ausdrücklich dazu aufgefordert. Von wem? Und was genau meinte vollständige Ausrüstung? Regel 3. Lasse keine Lebensmittel offen liegen. Mülltonnen müssen verschlossen sein. Auch das schien auf wilde Tiere abzuzielen. Bären oder Waschbären vielleicht. Doch es folgten Regeln, die mit gewöhnlicher Forstlogik nichts mehr zu tun hatten. Regel 4. Trage stets Pfeife und Dienstmarke bei dir. Ich drehte mich um. Serafin trug beides an einer Kordel um den Hals, eine alte Metallpfeife, die matt im Licht der flackernden Glühbirne glänzte, und eine abgegriffene Marke mit seinem Namen und einer Nummer. Regel 5. Wenn du einen Mann ohne Arm siehst, hilf ihm nicht. Ich fröstelte. Der Gedanke an eine verwundete Person, der man nicht helfen durfte, ließ mich innerlich zusammenzucken. Wer würde so etwas auf eine ernst gemeinte Liste schreiben? Regel 6. Deine Familie ist nicht hier. Wenn du ihre Stimmen von draußen hörst, öffne nicht. Ich las diesen Satz mehrmals. Meine Hand zitterte leicht. Ein Kloß bildete sich in meinem Hals. Warum sollte man so etwas schreiben? Sollte das Angst machen? Oder war es eine bizarre Art von Humor unter Rangern? Regel 7. Halte die Autotüren verschlossen, auch während der Fahrt. Ich erinnerte mich an die Fahrt mit dem Jeep. Serafin hatte jede Tür manuell verriegelt. Ich hatte es nicht weiter beachtet. Regel 8. Prüfe die Markierungen an den Bäumen. Es gibt nur 3 Arten. Rote, gelbe und grüne Dreiecke. Andere Markierungen stammen nicht von uns. Folge ihnen nicht. Ich hatte noch keine solchen Zeichen gesehen, aber plötzlich wollte ich sie gar nicht sehen. Regel 9. Wenn das Pfeifen nah klingt, sind sie fern. Wenn es fern klingt, sind sie nah. Ich spürte, wie sich meine Kehle zuschnürte. Diese Umkehrung, diese perfide Logik, rührte an etwas Urinstinktives. Ich dachte an Echos, an Jäger, an Täuschungen. Regel 10. Hüte dich vor Dead Blue. Ich wusste sofort, was diese Worte bedeuteten. Serafin hatte sie bereits erwähnt. Was genau ist Dead Blue? Fragte ich ihn. Meine Stimme klang leiser, als ich wollte. Er sah vom Schreibtisch auf, betrachtete mich lange, bevor er antwortete. Absolute Stille, sagte er. Keine Vögel, kein Wind, kein Rascheln der Blätter, kein Zirpen. Nichts. Wenn du das erlebst, lauf, denn dann bist du nicht mehr allein. Ich sah und ich schluckte. Die Vorstellung von völliger Stille war mir nie besonders beunruhigend vorgekommen, doch Serafins Tonfall ließ keinen Zweifel daran, dass er sich nicht auf gewöhnliche Ruhe bezog. Es ging nicht um Frieden. Es ging um etwas, das Leben auslöschte, bevor man es überhaupt begriff. Er trat ans Fenster, verschränkte die Arme und sah in die Dunkelheit hinaus. Die Regeln wurden nicht von mir aufgestellt, sagte er schließlich. Sie stammen von Rangern, die hier früher arbeiteten. Manche von ihnen sind nie zurückgekehrt. Ich starrte weiter auf das vergilbte Papier in meiner Hand. Es hatte etwas von einem uralten Text. Keine Bürokratie, kein offizieller Stempel, nur die Handschrift eines Menschen, der offenbar wusste, wovor er warnte. »Warum arbeitest du dann hier?«, fragte ich leise. Seraphin zuckte mit den Schultern. »Weil jemand es tun muss. Und weil es mich ruft. Ich weiß, wie das klingt, Ilian, aber dieser Wald, er hat zwei Gesichter. Eins davon zeigt er jedem, das andere nur wenigen.« Draußen heulte plötzlich der Wind auf. Oder war es gar kein Wind? Es war ein Laut, der sich zwischen den Ästen hindurchschob, wie ein flüchtiger Hauch von etwas Lebendigem. Die Hunde auf der Veranda hoben nicht einmal die Köpfe, und genau das machte mir Angst. Ich legte den Zettel vorsichtig auf den Tisch zurück. Und wenn man alle Regeln beachtet? Seraphin sah mich nicht an, als er antwortete. Dann hast du vielleicht eine Chance. Die Uhr an der Wand zeigte kurz vor Mitternacht. Ich fühlte mich, als würde die Zeit sich dehnen, ausfransen, in dunkle Ströme zerfließen. Etwas kroch in dieser Nacht durch die Bäume. Und obwohl ich in einer abgeschlossenen Hütte saß, fühlte ich mich plötzlich kleiner als je zuvor. Die Hütte war dunkel. Nur das matte Licht der Taschenlampe, die an einem Haken über dem Tisch baumelte, warf schwache Kreise auf die Wände. Draußen war der Himmel mondlos, ein dicker Teppich aus Wolken hatte sich darüber gelegt. Die Sterne, die ich anfangs noch mit meinem Vater betrachtet hatte, waren verschwunden. Ebenso wie das Gefühl der Sicherheit, das ich mir anfangs eingeredet hatte. Irgendwann zwischen Mitternacht und 1 Uhr war ich eingenickt. Mein Kopf lag auf dem Tisch, mein Nacken schmerzte. Als mich Seraphin sanft an der Schulter rüttelte, war mein erster Gedanke, dass es morgen sei. Doch der Blick auf die Uhr zeigte, dass die Nacht kaum halb vorüber war. »Ich muss raus«, sagte er. »Ein Anruf von einem der anderen Posten. Ein Camper wird vermisst.« Ich blinzelte verschlafen. »Du gehst allein?« Er nickte. »Ich kann dich nicht mitnehmen. Aber ich werde dich auch nicht in der Dunkelheit mitnehmen, um jemanden zu suchen, der vermutlich betrunken im Gebüsch liegt.« Ich setzte mich aufrecht hin. »Und ich soll hier bleiben? Ganz allein?« »Du hast die Regeln gelesen, Ilian. Bleib drinnen. Schließ ab. Mach das Licht aus. Und wenn du etwas hörst, mach nichts.« Ich wollte widersprechen, aber sein Blick war so ernst, so voller Schwere, dass mir die Worte im Hals stecken blieben. Er ging zur Falltür, öffnete sie leise und stieg die knarrende Leiter hinunter. Ich hörte seine Schritte auf dem Laub, dann das Knallen der Autotür. Kurz darauf tauchten die Scheinwerfer eines anderen Fahrzeugs auf. Ein Jeep. Vermutlich Martin. Ein anderer Ranger. Ich konnte ihn undeutlich sehen, wie er Seraphin aufnahm und gemeinsam im Wald verschwand. Dann wurde es still. Ich saß da. Das Herz noch immer schwer vom plötzlichen Alleinsein. Die Wände der Hütte wirkten enger, das Fenster wie ein Auge, das hinausblickte oder durch das man hereinsah. Ich stand auf, schaltete das Licht aus und tastete mich zum Stuhl zurück. Nur der kalte Schein der Taschenlampe über mir blieb. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging. Vielleicht eine Stunde, vielleicht nur Minuten. Ich versuchte, wachsam zu bleiben, las die Regeln wieder und wieder, bis sie sich in mein Gehirn eingebrannt hatten. Dann ein Geräusch. Ein leises Klopfen an der Falltür über mir. Zuerst dachte ich, ich hätte mich verhört. Doch da war es wieder. Ein dumpfer, vorsichtiger Schlag gegen das Holz. Ich erstarrte. Mein Herz begann zu pochen, als wolle es sich aus meiner Brust befreien. Ein drittes Mal klopfte es. Und dann hörte ich eine Stimme. Tief, vertraut, ruhig. »Ilian, mach auf. Es ist kalt hier draußen.« Die Stimme meines Vaters. Ich stand wie angewurzelt da. Mein Blick wanderte zur Falltür. Der Spalt zwischen den Holzbrettern zeigte nichts als Dunkelheit. Kein Schatten, kein Licht, nur Leere. »Mach auf, Ilian. Ich weiß, dass du wach bist.« Meine Finger schlossen sich um das Pfeifenband an meinem Hals, obwohl ich nicht einmal bemerkte, dass ich es gegriffen hatte. Etwas stimmte nicht. Mein Vater hatte einen Schlüssel zur Hütte. Warum klopfte er? Langsam trat ich zurück. Meine Beine zitterten. Ich wollte etwas sagen, eine Gegenfrage stellen, doch meine Kehle war wie zugeschnürt. Ich erinnerte mich an Regel 6. Deine Familie ist nicht hier. Wenn du ihre Stimmen von draußen hörst, öffne nicht. Ich tastete nach dem Telefon und wählte die gespeicherte Nummer meines Vaters. Das Freizeichen ertönte. Langsam, drängend. Und dann, er nahm ab. »Alles in Ordnung, Ilian«, flüsterte er. Ich schluckte schwer. »Jemand ist hier. Er klopft. Er klingt wie du.« Eine lange Pause. So lang, dass ich fast glaubte, die Verbindung sei abgebrochen. »Du hast das Licht ausgemacht, oder?« »Ja«, log ich. Es war nur die Taschenlampe, die schwach vor sich hinglomm, aber ich hatte Angst gehabt, in völliger Dunkelheit zu sein. »Du hättest es ausschalten sollen, als ich gegangen bin«, sagte Serafin ruhig, doch mit einem Unterton, der mir Gänsehaut bescherte. »Ich dachte, du könntest mich sonst nicht sehen.« »Ich soll dich nicht sehen, Ilian. Nichts soll dich sehen.« Ich erstarrte. Das Klopfen kam erneut, heftiger diesmal. »Kev«, kam es wieder. »Warum ignorierst du mich? Es ist verdammt kalt.« Er sprach meinen Namen falsch aus. Nicht wie Serafin es tat. Nicht mit dem leichten Akzent, nicht mit der gewohnten Wärme. Etwas daran war falsch. Ich sagte nichts mehr. Ich stand da. Das Telefon am Ohr, die andere Hand krampfhaft an der Tischkante. »Sprich nicht mit ihm«, warnte Serafin am anderen Ende. »Sprich mit keinem da draußen, egal wie vertraut sie klingen. Ich komme zurück. Warte einfach.« Das Klopfen hörte auf. Die Stimme auch. Aber die Stille, die darauf folgte, war schlimmer. Nicht das friedliche Schweigen, das Wälder manchmal bieten. Nein, es war ein drückendes, lebendiges Schweigen, als hielte alles die Luft an, als ob der Wald selbst horchte. Ich dachte an Regel 10. Dead Blue. Und wie Serafin gesagt hatte, »Wenn du das erlebst, lauf!« Doch wohin hätte ich laufen sollen? Die Hütte war dunkel, die Bäume ringsum noch dunkler. Und irgendwo dort draußen war etwas, das wusste, wie mein Vater klang. Ich rührte mich nicht. Mein Körper war starr wie aus Stein, mein Atem flach und flüchtig. Das Telefon in meiner Hand begann zu zittern, nicht wegen des Empfangs, sondern wegen meiner verkrampften Finger. Serafins Stimme am anderen Ende der Leitung war verstummt, doch ich hörte sein Atmen, schwer, gedämpft, nervös. Es war das Atmen eines Mannes, der wusste, dass seine Worte allein mich nicht schützen konnten. »Du darfst ihm nicht glauben«, flüsterte er endlich. »Was auch immer es ist, es weiß, wie ich spreche. Es beobachtet dich.« Ich versuchte mir einzureden, dass es nur ein Tier war oder ein Scherz, vielleicht ein Streifenhörnchen auf dem Dach. Doch nichts konnte das erklären, was als nächstes geschah. Ein leises Kratzen begann an der Seite der Hütte. Es war nicht das scharfe Geräusch von Krallen, sondern eher das Schaben von Nägeln, die gemächlich über das Holz glitten. Es wanderte. Erst an der Wand, dann unter den Dielen, schließlich über das Dach. Wie ein Raubtier, das sich vergewisserte, dass seine Beute noch am Leben war. Und dann sprach es erneut. »Ilian«, hauchte die Stimme. Jetzt klang sie gebrochener, als sei mein Vater müde oder verletzt. »Mach bitte auf, ich kann kaum noch stehen.« Ich rührte mich nicht. Mein Blick war auf das Fenster gerichtet, doch draußen war nichts zu erkennen, nur die schwache Reflexion meines eigenen Gesichts im Glas. Die Dunkelheit dort draußen war nicht nur Abwesenheit von Licht. Sie war dichter, älter, wie ein Schleier aus etwas Uraltem. »Ich habe ihn gesehen«, flüsterte ich ins Telefon, »durch das Fenster. Aber das geht nicht. Die Plattform ist 10 Meter über dem Boden. Wie kann er dort sein?« Seraphin schwieg. Dann sagte er etwas, das mir den letzten Rest Wärme aus dem Körper sog. Dann war es nicht ich. Ich wollte weinen. Nicht vor Angst, sondern vor Hilflosigkeit. Ich hatte keine Kontrolle. Ich konnte nicht wegrennen. Und das Schlimmste, ich konnte nicht mit Sicherheit sagen, was real war. »Ich bin auf dem Rückweg«, sagte Seraphin. »Warte auf mich. Schalte die Lampe aus. Sag nichts. Beweg dich nicht.« Ich legte das Telefon vorsichtig beiseite. Mein Herz schlug so laut, dass ich fürchtete, es würde mich verraten. Ich schaltete die Taschenlampe aus und Dunkelheit verschluckte den Raum wie ein lebendiges Wesen. Ich saß nun im Schutz der Schatten, ein Teil davon, hoffentlich. Die nächsten Minuten verstrichen zäh. Ich zählte sie nicht. Ich konnte nicht. Dann, urplötzlich, ein Klopfen am Fenster. Diesmal langsamer, länger. Die Fingerknochen, die das Glas berührten, zeichneten sich nicht ab. Ich sah nichts, doch ich spürte, dass es mich sah. »Ich weiß, dass du mich hören kannst, Ilian«, hauchte es. »Ich habe deine Lieblingsgeschichte mitgebracht, die ich dir früher immer erzählt habe.« Die Stimme war perfekt. Jedes Wort, jedes Atemholen, jedes Detail stimmte. Und trotzdem war da dieses Etwas, dieses kaum merkliche Vibrieren in der Luft, das mir sagte, das bin nicht er. Ich stand auf, langsam, lautlos. Mein Blick fiel auf die Liste auf dem Tisch. Zeile 6. Deine Familie ist nicht hier. Wenn du ihre Stimmen von draußen hörst, öffne nicht. Ich griff nach dem Zettel, als wäre er ein Schutzzauber, ein Talisman gegen das Unbenennbare. Ich las die Regel immer wieder. Ich murmelte sie. Ich klammerte mich an ihre Worte wie an den letzten Rest Verstand. Dann hörte ich es wieder. Dieses Kratzen. Es bewegte sich nach rechts, zu einer anderen Wand. Und von dort auf das Dach. Ein dumpfer Aufprall. Dann Stille. Totenstille. Keine Blätter, kein Wind. Kein Knarren, kein Rascheln. Nicht einmal mein eigener Atem drang zu mir durch. Die Welt war stumm, so still, dass selbst mein Puls zu verstummen schien. Dead Blue. Ich hatte nie daran geglaubt, dass völlige Stille so laut sein konnte. Sie schrie. Sie kroch in meine Ohren, in meinen Schädel. Sie füllte meine Gedanken mit Lärm aus nichts. Ich wollte schreien, aber kein Ton kam über meine Lippen. Dann Schritte über dem Dach, direkt über mir, langsam, schwer. Als würde etwas Menschliches mit unendlich gedämpfter Entschlossenheit dort oben entlang gehen. Immer wieder ein dumpfer Tritt. Und noch einer. Dann ein Flüstern, diesmal direkt an der Falltür. »Hast du mit jemandem telefoniert, Ilian?« Ich presste die Hände auf meine Ohren. Ich wollte nichts mehr hören. Ich wollte zurück in die Stadt, zu Beton und Autolärm. Ich wollte nie wieder Natur spüren, riechen, sehen. Ein weiteres Klopfen. Und dann flüsternd. »Ich habe mein Handy im Wald verloren. Wenn du mit jemandem gesprochen hast, das war nicht ich. Es war nicht ich. Es war nicht ich.« Es wiederholte sich. Immer wieder. Es war nicht ich. Es war nicht ich. Ich spürte, wie sich mein Verstand langsam auflöste. Die Worte brannten sich ein, wie ein Mantra der Verzweiflung. Ich musste hier raus, oder ich würde nie wieder ganz sein. Und dann klopfte es wieder. Aber nicht oben. Am Fenster. Noch einmal. Diesmal leiser. Und wieder. Etwas draußen wollte nicht, dass ich ging. Etwas wusste, dass ich zuhörte. Etwas kannte meinen Namen.
Ich saß regungslos im Dunkeln, während draußen der Regen einsetzte. Die Tropfen fielen schwer und träge gegen das Dach der Hütte, doch selbst das beruhigende Prasseln klang fremd, als wäre es nicht wirklich Regen, sondern etwas, das nur so klingen sollte. Als wäre selbst das Wetter Teil eines größeren Schauspiels, das nur darauf abzielte, mich in Sicherheit zu wiegen. Das Flüstern verstummte. Doch meine Gedanken schwiegen nicht. Immer wieder hallte in mir wider: Es war nicht ich. Ich zitterte, nicht vor Kälte, sondern weil ich die Gewissheit in mir trug, dass ich von etwas beobachtet wurde. Etwas, das sich meiner Gewohnheiten, Erinnerungen und Ängste bediente, um mir eine vertraute Maske zu zeigen. Und obwohl ich die Regeln las und wieder las, hatte ich das Gefühl, dass ich sie zu spät verinnerlicht hatte. Mein Blick wanderte zum Fenster. Nichts als pechschwarze Nacht. Doch ich wusste, dort draußen war jemand oder etwas, das mein Gesicht kannte. Das wusste, wie mein Vater atmete, wie er sprach, wie er lachte und das mich mit jeder Sekunde ein Stück weiter zermürbte. Dann knackte es im Holz der Falltür. Ich hielt den Atem an. Wieder ein Knacken und dann Stille. Ich wagte kaum, mich zu bewegen, aber ich griff langsam nach meinem Telefon. Keine neuen Nachrichten, kein Anruf, nur der dunkle Bildschirm, auf dem mein eigenes blasses Spiegelbild mich ansah. Mein Gesicht, aber auch mir selbst traute ich in diesem Moment nicht mehr. Es vergingen Minuten, vielleicht Stunden. Ich saß, starrte in die Dunkelheit und versuchte, bei Bewusstsein zu bleiben. Irgendwann muss ich eingenickt sein, denn als ich die Augen wieder öffnete, war es ein leises Klopfen an der Fensterscheibe, das mich aufschreckte. Diesmal war es nicht zaghaft, es war rhythmisch. Dreimal. Pause. Noch dreimal. Und dann eine Stimme. Ilian, ich bin's. Ich bin zurück. Ich erstarrte. Die Stimme war die meines Vaters. Ruhig, freundlich, keine Spur mehr von dem gequälten Flüstern von vorhin. Mach auf. Es ist vorbei. Der Camper war betrunken, wie vermutet. Martin ist zurück beim Haupteingang. Ich bin allein gekommen, weil ich wusste, dass du Angst hattest. Es klang richtig, alles daran. Der Tonfall, die kleinen Sprechpausen, die Art, wie er das Wort Camper aussprach, mit leichtem Akzent. Aber ich erinnerte mich an Regel 6 und an Regel 5. Wenn du einen Mann ohne Arm siehst, hilf ihm nicht. Ich wusste nicht, wie sich diese beiden Regeln zueinander verhielten, doch sie hinterließen beide dieselbe Spur in meinem Innersten, ein Gefühl von bevorstehender Täuschung. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war wie eingefroren. Dann hörte ich es. Ein weiteres Klopfen, diesmal nicht am Fenster, sondern am Boden der Falltür. Ich fuhr herum. Zwei Stimmen, zwei Orte. Eine war oben, die andere unten. »Ilian«, rief es von oben, »lass mich rein!« »Ilian«, kam es von unten, »mach auf, Junge!« Ich zitterte. Panik kroch meine Wirbelsäule hinauf. Zwei Stimmen, identisch. Beide sprachen, wie mein Vater sprechen würde. Beide kannten meinen Namen, aber nur eine Stimme konnte echt sein. Oder keine. Ich schnappte mir erneut den Zettel mit den Regeln, las sie ein weiteres Mal. Meine Augen suchten Halt in der Handschrift, als könnte sie mir einen Hinweis geben, der mir zuvor entgangen war. Wenn das Pfeifen nah ist, sind sie weit. Wenn es fern klingt, sind sie nah. In diesem Moment ein Pfeifen. Leise. Entfernt. Aus dem Nichts. Es zog sich durch die Dunkelheit wie ein kalter Draht, der an meinem Nervensystem riss. Ich war nicht allein. Ich trat rückwärts, vorsichtig, Schritt für Schritt. Meine Finger ertasteten den Schreibtisch, den Stuhl, die Wand. Dann, aus dem Fenster, sah ich ein Gesicht. Es war Seraphins Gesicht, mein Vater. Seine Stirn war an das Glas gepresst, seine Augen suchten meinen Blick. Doch etwas stimmte nicht. Der Winkel war unmöglich. Die Hütte war auf einer Plattform gebaut, rund 10 Meter über dem Boden. Es gab keine Leiter draußen, keine Möglichkeit, dort hinaufzuklettern. Und doch war er da. Oder das, was wie er aussah. Ich trat weiter zurück, bis mein Rücken die Wand berührte. Ich konnte nicht schreien. Ich konnte nicht sprechen. Ich war nur noch ein pulsierender Knoten aus Panik und stummer Erkenntnis. Das Wesen, denn es war kein Mensch, das wusste ich jetzt, begann zu lächeln. Es war kein echtes Lächeln. Die Lippen bewegten sich nicht auf natürliche Weise. Es zog seine Mundwinkel mit den Fingern in die Höhe, als müsse es sich selbst daran erinnern, wie ein Lächeln aussah. Dann sprach es: »Ich liebe dich, mein Sohn.« In diesem Moment wusste ich, das Wesen wollte mehr als meinen Glauben. Es wollte, dass ich es willkommen hieß, dass ich die Tür öffnete, dass ich mich selbst täuschen ließ. Freiwillig. Ich wich zur Seite. Mein Telefon vibrierte. Ich sah auf den Bildschirm. Nachricht von Seraphin. Ich bin fast da. Mach nichts, bis ich ankomme. Vertrau niemandem. Ich atmete aus. Und in diesem Ausatmen lag alles. Angst, Erleichterung, Schuld. Ich hatte fast einen Fehler gemacht. Draußen bewegte sich das Wesen zurück in die Dunkelheit. Doch bevor es ganz verschwand, sah ich sein Gesicht ein letztes Mal. Und obwohl es fast perfekt war, bemerkte ich nun, was mich die ganze Zeit gestört hatte. Es hatte keine Pupillen. Nur 2 schwarze, endlose Löcher. Als das Gesicht mit den leeren Augen verschwand, kehrte die Geräuschkulisse der Nacht nur langsam zurück. Erst war da wieder das Knacken von Ästen, dann ein einzelner Windstoß und schließlich das entfernte Zirpen von Grillen. Doch all das wirkte wie schlecht einstudierte Kulisse, wie ein orchestrierter Versuch, mich zu beruhigen. Ich war nicht beruhigt. Ich war auf eine Weise wach, wie ich es nie zuvor gewesen war. Jeder Muskel gespannt, jeder Sinn überreizt. Ich saß stumm in der Dunkelheit der Hütte und wagte kaum zu blinzeln, aus Angst, beim nächsten Öffnen meiner Augen einem neuen Gesicht zu begegnen. Dann hörte ich etwas, das ich nie wieder vergessen würde. Ein Klopfen. Aber nicht mehr am Fenster. Es kam von der Falltür. Diesmal nicht drängend, nicht fordernd, sondern zögerlich. Und dann eine Stimme, weiblich, zart, ruhig. »Hallo, ist da jemand? Ich brauche Hilfe.« Ich erstarrte. Wieder eine Stimme. Doch diesmal klang sie nicht vertraut. Kein Nachahmen eines geliebten Menschen. Kein Trick aus meiner Vergangenheit. Es war eine fremde Stimme, und das machte es noch unheimlicher. »Bitte, ich bin hier draußen.« Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich zog mich vom Fenster weg und schlich zur Tür. Ich hätte weglaufen sollen. Doch irgendetwas in mir wollte wissen, wer sie war, ob sie real war oder nur eine weitere Maske. »Wer bist du?«, fragte ich, meine Stimme kaum hörbar. »Ich weiß es nicht genau«, kam die Antwort. Sie klang verwirrt, aufrichtig. »Ich bin Rangerin, zumindest glaube ich das. Ich habe einen Ausweis bei mir, aber ich erinnere mich nicht an meinen Namen.« Eine Pause folgte. »Ich erinnere mich an diesen Ort, an die Bäume, an den Geruch, an das Gefühl, verfolgt zu werden.« Ich öffnete die Falltür nicht, aber ich trat näher, vorsichtig. »Wann bist du zuletzt hier gewesen?« »Ich weiß es nicht«, antwortete sie. Ihre Stimme bebte jetzt leicht. »Ich glaube, ich bin schon lange hier. Ich war auf Post 62 oder 44. Ich kann die Zahlen nicht mehr richtig einordnen. Es fühlt sich alles an wie Nebel.« Etwas an ihrer Stimme, an der Art, wie sie sprach, war anders. Nicht falsch, aber zerbrochen. Als würde sie mit jedem Wort versuchen, sich selbst zusammenzusetzen. Ich erinnerte mich an etwas, das Seraphin einst beiläufig erwähnt hatte. Einige, die verschwinden, kehren nie ganz zurück. Und manche kommen körperlich zurück.
aber etwas in ihnen bleibt verloren. »Hast du einen Funkkontakt, ein Telefon?« fragte ich weiter. »Nein«, flüsterte sie. »Ich glaube, ich hatte beides. Aber als ich das Pfeifen hörte, habe ich alles verloren.« Ich schluckte schwer. Das Pfeifen. Ich erinnerte mich nur zu gut daran. Fern bedeutet nah. »Was hast du nach dem Pfeifen gesehen?« Sie schwieg lange. So lange, dass ich dachte, sie sei fort. Dann Gesichter. Meine Mutter. Mein kleiner Bruder. Alle standen im Wald. Sie haben nicht gesprochen, nur gelächelt. Und als ich auf sie zuging, waren sie weg. Ich schloss die Augen. Die Beschreibung war zu vertraut. Ich selbst hatte ein Gesicht gesehen, das nur fast das meines Vaters war. Und ich wusste, dass es sie ebenfalls erwischt hatte. »Ich werde dir nicht öffnen«, sagte ich leise. »Nicht, weil ich dir nicht glaube, sondern weil ich dich schützen will, falls du noch zu retten bist.« »Verstehe«, hauchte sie. »Ich wollte nur jemanden hören, wenigstens einmal.« Wieder Stille. Dann Schritte, die sich entfernten. Ich glaubte, sie sei gegangen, als plötzlich ihr Gesicht am Fenster erschien. Blass. Zerzauste Haare. Ein Ausdruck zwischen Hoffnung und Wahnsinn. »Ich habe mich erinnert«, sagte sie. Ich trat einen Schritt zurück. »Mein Name war Levana. Ich war vor dir hier. Und wenn du länger bleibst, wirst du auch vergessen, wer du bist.« Dann verschwand sie. Ich blieb allein zurück. Wieder. Und etwas in mir wusste, sie war nicht tot, nicht lebendig. Sie war etwas dazwischen, ein Schatten, gefangen in einem Wald, der nicht verzieh, der nicht vergab und der niemals vergaß. Der Morgen kam nicht, nicht so, wie ich es kannte. Kein erstes Blau am Horizont, kein langsames goldenes Durchbrechen der Sonne durch die Baumwipfel. Stattdessen blieb der Himmel grau und regungslos, als würde die Zeit hier anders verlaufen, sich in Schleifen winden und wieder zurückfallen. Ich wartete vergeblich auf das Licht. Mein Telefon zeigte, dass es bereits 5 Uhr war, doch der Wald draußen lag in undurchdringlicher Dämmerung, als wolle er mich gefangen halten, in ewiger Nacht. Ein weiterer Anruf von Seraphin war ausgeblieben. Ich hielt es nicht mehr aus. Etwas in mir hatte sich verändert. Ich konnte nicht länger in dieser Hütte sitzen, die wie ein Sarg aus Holz über dem Boden schwebte. Mein Kopf war voller Stimmen, voller fremder Gesichter, voller leerer Augen und Worte, die sich wiederholten, wie Flüche, die nie endeten. Ich öffnete die Falltür, stieg vorsichtig hinab und trat hinaus auf die Plattform. Der Wind war kalt, schwer. Als trüge er etwas mit sich. Erinnerungen vielleicht. Oder Schuld. Unten am Boden wartete niemand. Kein Jeep, kein Martin, kein Vater. Nur der feuchte Waldboden und das ungewisse Geräusch meiner Schritte auf dem Laub. Ich erinnerte mich an die letzte Nachricht auf meinem Handy. »Ich bin fast da. Mach nichts, bis ich ankomme. Vertrau niemandem.« Ich widersetzte mich ihr mit jedem Schritt, den ich nun machte. Der Weg zum Posten, an dem Seraphin zuletzt gesehen worden war, führte mich durch ein Labyrinth aus schmalen Pfaden und halb überwucherten Wegen. Ich orientierte mich an den Baumzeichen, so wie es Regel 8 besagte. Nur rote, gelbe oder grüne Dreiecke waren erlaubt. Alles andere war falsch. Doch bald verschwanden die bekannten Markierungen. An ihre Stelle traten seltsame Muster. Gekrümmte Linien, spiralförmige Zeichen, eingeritzte Gesichter mit geöffneten Mündern. Ich zwang mich, nicht hinzusehen. Ich zwang mich, sie nicht zu deuten. Ich zwang mich, nicht darüber nachzudenken, was sie bedeuteten. Dann, nach langer Zeit, sah ich es. Ein ATV, das geländetaugliche Fahrzeug meines Vaters, stand verlassen an einem großen, knorrigen Baum. Der Sitz war feucht vom Tau. Die Lichter aus, der Schlüssel steckte noch. Kein Zeichen von Seraphin. Ich blickte mich um. Kein Wind, kein Laut. Nur das dumpfe Klopfen meines Herzens in den Ohren. Dann hörte ich ihn. »Ilian!« Die Stimme meines Vaters in der Ferne. »Hier drüben!« Ich lief los. Ein Irrtum. Denn was ich fand, war kein Vater, sondern ein Mann mit nur einem Arm, der langsam aus dem Schatten zwischen den Bäumen trat. Sein Gesicht war unkenntlich, verschwommen, wie von Wasser verwischt. Doch sein Lächeln war deutlich, zu deutlich. Regel 5. Wenn du einen Mann ohne Arm siehst, hilf ihm nicht. Ich erstarrte. Das Wesen lachte leise, seine Lippen verzogen sich zu einer grotesken Fratze. »Du suchst ihn«, sagte es. »Ich weiß, wo er ist.« Ich antwortete nicht. »Aber du musst mir etwas geben, einen Namen, eine Erinnerung, etwas, das dir gehört.« Ich wich zurück. »Ich werde ihn finden ohne dich«, sagte ich fest. Das Wesen lächelte nur. Dann wandte es sich ab und verschwand zwischen den Bäumen. Keine Schritte, kein Rascheln, nur Leere. Ich irrte weiter durch den Wald, verlor mich. Ich wusste nicht mehr, wie viel Zeit verging. Meine Beine waren schwer, mein Hals trocken, mein Kopf voller Bilder. Ich wollte schreien, doch meine Stimme hatte sich in mir versteckt, wie ein Tier vor dem Feuer. Irgendwann tauchte Martin auf. Er stand mitten auf einem Pfad, seine Kleidung zerfetzt, sein Gesicht schmutzig, doch seine Augen waren klar. »Ich habe dich gesucht«, sagte er. »Ich dachte, du wärst weg«, flüsterte ich. »Ich war weg, aber ich bin zurückgekommen, und du musst dich jetzt entscheiden.« Ich verstand nicht. Er zeigte in zwei Richtungen. Der eine Weg führte bergab in eine Nebelwand hinein, der andere hinauf zu einem verlassenen Aussichtspunkt. »Er ist da unten«, sagte Martin. »Aber dort wirst du nicht allein sein. Dort wirst du entscheiden müssen.« Ich war zu schwach, um zu fragen, was das bedeutete. Ich wusste es bereits. Ich ging. Der Nebel hüllte mich ein. Meine Haut war kalt, meine Gedanken wirr. Und dann, auf einer kleinen Lichtung, lag Seraphin. Bewusstlos. Sein Gesicht blass, seine Brust hob und senkte sich flach. Ich stürzte zu ihm, rüttelte an seinen Schultern, flüsterte seinen Namen. Keine Reaktion. Hinter mir. Ein Rascheln. Dann Martin. Oder das, was wie Martin aussah. »Nur einer kann gehen«, sagte er ruhig. »Wähle.« Ich drehte mich langsam um. Er war größer geworden. Oder war ich kleiner? Sein Gesicht zuckte, als könne es den Ausdruck nicht halten, als wäre es nicht sein Gesicht, sondern geliehen. Eine Maske. »Wähle.« Ich kniete neben meinem Vater, meine Hand auf seiner Brust. Ich spürte sein Herz. »Ich wähle ihn«, flüsterte ich. »Ich wähle meinen Vater.« Das Wesen, Martin, neigte den Kopf. Ein seltsamer Laut entrang sich seiner Kehle. Dann Stille. Nicht Dead Blue, nicht ganz.
Aber eine Stille, die endete. Seraphin hustete. Ich weinte. Hinter mir war Martin verschwunden. Zurück blieb nur ein dunkler Fleck auf dem Boden und ein Gefühl, als hätte ich gerade mehr verloren, als ich je besessen hatte.
Seraphin lag schwer atmend neben mir, seine Haut aschfahl, die Lippen rissig. Seine Augen öffneten sich nur langsam, als würden sie sich erst wieder an die Welt erinnern müssen. Ich hielt seine Hand, wagte aber nicht zu sprechen. Der Nebel um uns herum war dichter geworden, und ich hatte das Gefühl, dass jedes Wort, das ich aussprach, diese Realität fester machen oder sie vollständig zerreißen würde. Der Boden unter uns war weich, matschig, als wäre der Wald selbst an dieser Stelle nicht gewillt, etwas zu tragen. Die Bäume standen kreisförmig um die Lichtung, als würden sie zusehen, und über uns spannte sich ein Himmel, der keine Farbe kannte. Seraphin versuchte, sich aufzusetzen, aber sein Körper gehorchte ihm nicht. Er flüsterte meinen Namen, kaum hörbar. »Ich bin hier«, antwortete ich sofort, meine Stimme dünn wie Rauch. »Du hast dich entschieden?« Ich nickte. »Ja, ich habe dich gewählt.« Seine Augen füllten sich mit etwas, das ich zuerst für Dankbarkeit hielt. Doch je länger ich hinsah, desto klarer erkannte ich, dass es etwas anderes war. Etwas, das zwischen Schuld und Angst rang. »Du hättest es nicht tun sollen«, hauchte er. »Ich verstand nicht.« »Was meinst du?« Seraphin schloss kurz die Augen, dann sprach er weiter. »Wenn man wählt, nimmt der Wald es als Einladung. Er denkt, du gehörst ihm.« Ich wollte widersprechen, wollte sagen, dass ich nur getan hatte, was jeder tun würde, dass ich ihn nicht einfach hatte sterben lassen können. Aber tief in mir wusste ich, dass es keine rationale Logik mehr gab. Nicht hier, nicht an diesem Ort. Wir versuchten aufzustehen, aber Seraphin konnte sich kaum bewegen. Ich musste ihn stützen, Schritt für Schritt. Unsere Richtung war unklar, unser Ziel ebenso. Alles, was ich wusste, war, dass wir weg mussten. Fort von dieser Lichtung, fort von der Wahl, die ich getroffen hatte. Der Nebel wich langsam zurück. Doch die Bäume blieben dicht und jeder Pfad wirkte wie der nächste. Dann hörten wir es. Ein Rascheln. Schnell. Nervös. Unregelmäßig. Wir blieben stehen. Seraphin lehnte schwer an mir. Und dann trat eine Gestalt aus dem Nebel. Martin. Oder besser gesagt, jemand, der wie Martin aussah. Er war verletzt. Blut lief aus seiner Stirn, seine Kleidung war zerrissen. Aber seine Augen, sie waren leer, schwarz. Und sie sahen mich direkt an. »Warum?«, fragte er. Ich antwortete nicht. »Ich habe dir geholfen, Ilian«, sagte er, seine Stimme seltsam brüchig. »Ich habe dich geführt. Ich war bei dir.« Ich wollte rückwärts gehen, aber meine Beine gehorchten nicht. »Du hast ihn gewählt«, sagte er. »Du hast mich geopfert.« Ich zitterte. »Du warst nicht du. Du warst es nicht. Du warst... Ich war alles, was du brauchtest.« Seine Lippen zogen sich zu einem kalten Lächeln zurück. Dann trat er einen Schritt näher. Ich spürte Seraphins Griff an meinem Arm fester werden. »Lauf«, flüsterte er. »Was?« »Lauf, Ilian. Jetzt.« Aber es war zu spät. Martin öffnete den Mund, weiter als ein Mensch es je könnte. Und aus seinem Rachen drang ein Geräusch, das nicht von dieser Welt war. Ein Kreischen, gepaart mit metallischem Dröhnen, als würde etwas in einem Tunnel aus Knochen und Stahl gefangen sein. Es schnitt durch den Nebel wie ein Messer und trieb mich in die Knie. Seraphin schrie. Ich griff nach seiner Jacke, doch Martin war schon bei ihm. Seine Hände rissen ihn fort wie ein Spielzeug, schleiften ihn über den Boden, weg von mir in Richtung des Waldes. »Nein!«, rief ich. »Lass ihn los!« Ich warf mich nach vorn, packte Seraphins Arm, zog ihn mit aller Kraft zu mir, während Martin an der anderen Seite zog. Es war ein absurdes Tauziehen zwischen Leben und Tod. Dann ein Knall, ein grelles Licht, ein gellender Schrei, gefolgt von völliger Stille. Ich lag auf dem Boden. Seraphin war neben mir. Martin, oder was auch immer er gewesen war, war verschwunden. Zurück blieb nur ein dunkler Abdruck im Boden, als hätte der Wald selbst ihn verschluckt. Wir atmeten schwer. Keiner von uns sprach. Dann hörten wir es, ein Knattern. Von oben. Ich blickte auf. Ein Helikopter. Ein starker Scheinwerfer tastete sich durch die Baumwipfel und fand uns. Ich wusste nicht, wer ihn gerufen hatte. Ich wusste nicht, ob es real war. Aber ich wusste, dass wir diese Lichtung verlassen mussten. Ein Seil wurde hinabgelassen. Ich half Seraphin hinein, dann stieg ich selbst.
Als wir über die Baumwipfel stiegen, blickte ich nach unten. Auf der Lichtung saß eine Gestalt, eine Frau, Levana. Sie sah uns nach. Ihre Haut war blass, ihre Augen leer. Doch sie lächelte und winkte. Und in diesem Moment wusste ich, dass sie nie hatte gehen können, dass sie dort bleiben musste. Weil niemand den Wald wirklich verlässt. Man nimmt ihn nur mit sich.
Der Helikopter hob ab. Und mit jedem Meter, den wir uns von den Baumkronen entfernten, glaubte ich, der Albtraum würde kleiner werden. Doch ich irrte mich. Ich begriff rasch, dass es keine einfache Rückkehr gab. Nicht nach so einer Nacht. Der Wald blieb unter uns zurück. Still, reglos. Wie ein schlafendes Wesen, das nicht besiegt, sondern nur übersehen worden war. Neben mir saß Seraphin, eingewickelt in eine Rettungsdecke, sein Gesicht ausdruckslos. Er sagte nichts, nicht während des gesamten Fluges. Er wirkte nicht wie ein geretteter Mensch, sondern wie jemand, der wusste, dass der Preis für seine Rückkehr noch nicht bezahlt worden war. Die ersten Stunden nach unserer Ankunft am Rand des Nationalparks waren verschwommen. Licht, Stimmen, Fragen, Männer in Uniformen, die wissen wollten, was passiert war. Ein Arzt, der mich untersuchte, Polizisten, die uns aufforderten, die Geschehnisse zu schildern. Ich war nicht in der Lage zu sprechen. Mein Mund bewegte sich, aber meine Stimme blieb zurück im Wald. Seraphin war nicht besser. Er ließ sich Blut abnehmen, antwortete mit kurzen Worten, nickte, wenn man ihn ansprach. Doch er sah niemandem in die Augen. Dann kam der Moment, vor dem ich mich am meisten gefürchtet hatte. Eine Frage, so harmlos formuliert, dass sie in einem anderen Kontext keine Bedeutung gehabt hätte. Wer ist Martin? Ich spürte, wie mir schlagartig kalt wurde. Ich blickte auf den Beamten, der mich ansah, als würde er die Antwort bereits kennen oder fürchten. Ein Ranger, sagte ich. Er ist nicht zurückgekehrt. Ich sagte nichts. Ihr wart zusammen, stimmt's? In der Nacht, bei der Suche. Ich nickte langsam. Und was ist passiert? Ich senkte den Blick. Ich konnte die Wahrheit nicht sagen. Wer hätte mir geglaubt? Dass Martin von einem Ding übernommen wurde, das seine Gestalt trug? Dass ich mich zwischen zwei Leben entscheiden musste? Also schwieg ich. Und das Schweigen wuchs zu einem Schatten, der mich seitdem begleitet. Sie fanden keinen Körper. Kein Blut. Keine Spur. Nur das verlassene ATV und einige merkwürdige Spuren im Boden, die sich in Kreisen bewegten, als hätte sich dort etwas immer wieder im Kreis gedreht, bis der Boden selbst weich wurde. Man behandelte Seraphin und mich gut, zumindest nach außen. Doch ich bemerkte die Blicke, das Misstrauen. Man ließ uns nicht mehr allein. Und eines Tages kam ein Mann in Zivilkleidung, der mir Fragen stellte, die nichts mit dem Wald zu tun hatten. Glauben Sie, dass Ihr Vater unter Zwang handelte? Gab es in der Vergangenheit Auffälligkeiten? War Martin vielleicht instabil? Ich verneinte alles. Doch ich wusste, dass Sie uns im Visier hatten. Ich und Seraphin. Wir waren keine Opfer. In Ihren Augen waren wir die Einzigen, die überlebt hatten. Und das machte uns verdächtig. Trotzdem ließ man uns schließlich gehen. Es war spät am Abend, als wir das kleine Haus betraten, das Seraphin bewohnte. Ich hatte dort als Kind oft gespielt. Es war ein Ort voller Erinnerungen. Doch nun wirkte alles fremd. Der Tisch, die Bilder, die Gerüche. Seraphin setzte sich an das Fenster und sah hinaus. Stundenlang. Ich bereitete Tee zu, reichte ihm eine Tasse. Er nahm sie nicht. Ich trank allein. Dann, als die Uhr fast Mitternacht zeigte, drehte er sich zu mir. »Ilyan«, flüsterte er. Ich sah auf. »Ich habe dich angelogen.« Mein Herz stockte. Damals, als ich sagte, ich hätte nie etwas gesehen, dass all die Geschichten, die ich dir als Kind erzählt habe, nur Spinnereien waren. Das war gelogen. Ich schluckte schwer. Ich habe Dinge gesehen. Schon vor Jahren. Gesichter im Nebel,
Stimmen in der Dunkelheit. Manchmal, wenn ich nachts patrouillierte, bin ich weggelaufen, ohne zu wissen, vor was. Und dann habe ich dich mitgenommen, weil ich dachte, vielleicht ist es nur in meinem Kopf. Vielleicht, wenn du es auch siehst, bin ich nicht verrückt. Ich sagte nichts. Ich konnte nicht. Ich war nicht wütend, nicht enttäuscht. Ich war nur leer. Und in dieser Leere hörte ich sie wieder. Eine Stimme. Nicht draußen. Nicht aus dem Wald. Sondern in mir. Ein Flüstern. Ein Echo. Du hast gewählt. Ich ging ins Bad, sah mich im Spiegel an. Meine Augen. Etwas darin war anders. Nur ein Hauch. Ein Schimmer. Aber genug, um zu wissen, der Wald war nicht hinter mir geblieben. Er war jetzt in mir. Wochen waren vergangen, seit wir den Wald verlassen hatten. Wochen, die sich anfühlten wie eine einzige, endlose Nacht. Ich kehrte nicht in meine Wohnung zurück. Ich blieb bei Seraphine. Vielleicht, weil ich ihm nah sein wollte. Vielleicht, weil ich Angst hatte, allein zu sein. Oder weil ich tief in mir wusste, dass wir nun beide an etwas gebunden waren, das sich nicht mehr lösen ließ. Von außen schien sich das Leben zu normalisieren. Die Nachbarn grüßten freundlich, der Postbote brachte Briefe, der Wind bewegte die Bäume in sanftem Rhythmus. Doch jeder dieser scheinbar gewöhnlichen Eindrücke fühlte sich falsch an, künstlich, als wäre die Welt nach dem Wald eine Kulisse, die jeden Moment zusammenbrechen könnte. Seraphine sprach kaum noch. Er saß stundenlang auf dem alten Schaukelstuhl im Wohnzimmer, den Blick aus dem Fenster gerichtet. Wenn ich ihn ansprach, antwortete er einsilbig oder gar nicht. In seinen Augen lag eine Müdigkeit, die nicht vom Schlafmangel kam, sondern von etwas Tieferem, von einem Wissen, das sich nicht mehr abschütteln ließ. Ich beobachtete ihn oft. Seine Bewegungen, seine Stimme, seine Art, den Tee zu trinken, alles war ihm eigen. Und doch, jedes Mal, wenn ich ihn ansah, war da dieser winzige Zweifel. Was, wenn er es nicht war? Was, wenn ich den Falschen gewählt hatte? Ich schämte mich für diesen Gedanken. Ich hasste mich dafür. Aber ich konnte ihn nicht abstellen. Es war, als hätte der Wald einen Splitter in meinen Verstand getrieben. Einen Splitter aus Schatten. Eines Nachts, als der Regen gegen das Fenster trommelte, hörte ich Schritte im Flur. Langsam, schleppend. Ich setzte mich auf, lauschte. Die Schritte verstummten vor meiner Zimmertür. Dann nichts. Ich wartete. Eine Minute. Zwei. Schließlich stand ich auf und öffnete langsam die Tür. Der Flur war leer. Nur die Lampe im Wohnzimmer war an. Seraphine saß wie immer auf seinem Stuhl, die Hände im Schoß, den Blick nach draußen gerichtet. »Alles in Ordnung?«, fragte ich. Er antwortete nicht. Ich trat näher, stellte mich neben ihn. Er drehte den Kopf und sah mich an. »Ich habe dich früher oft beobachtet, als du geschlafen hast«, sagte er plötzlich. Ich zuckte zusammen. »Nicht aus Misstrauen«, fügte er leise hinzu, »nur, um sicher zu gehen, dass du noch da bist.« Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte. »Manchmal frage ich mich, ob du es bist«, flüsterte er. Ich starrte ihn an. Mein Herz begann schneller zu schlagen. »Was meinst du?«, fragte ich vorsichtig. Er sah mich lange an. »Zu lange.« »Du warst so lange da draußen«, sagte er. »Ganz allein. Zwischen ihnen. Zwischen den anderen.« Ich trat einen Schritt zurück. Meine Knie fühlten sich weich an. »Ich«, begann ich, aber meine Stimme brach. Er lächelte. Ein trauriges, müdes Lächeln. »Aber selbst wenn du es nicht bist, bist du jetzt mein Sohn. Denn meinen echten Sohn habe ich damals im Wald verloren.« Ich konnte nichts erwidern. Stille breitete sich aus. Keine Dead-Blue-Stille, keine unnatürliche Leere, aber eine Stille, die schmerzte.
die Wahrheit enthielt. Am nächsten Tag ging ich hinaus. Ich wanderte durch den nahen Wald, nicht tief hinein, aber weit genug, um die Geräusche der Stadt hinter mir zu lassen. Ich setzte mich auf einen umgestürzten Baumstamm und sah in die Ferne. Ich hatte alles überlebt. Die Stimmen, die Gestalten, die Entscheidung. Doch etwas war zurückgeblieben. In mir. In Seraphin. In uns beiden. Ein Riss. Ein Zweifel. Ein Echo des Waldes. Und manchmal, in ganz stillen Momenten, wenn kein Wind wehte und keine Vögel sangen, hörte ich es wieder. Ein leises Pfeifen. Fern. Und das bedeutete, es war ganz nah.